Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Im Mittelpunkt steht diesmal das 10. Kapitel des Markus-Evangeliums. Mindestens 2 Themen, die darin vorkommen, sorgen unter Christen auch heute noch für Diskussionsstoff. Zum einen geht es um die Unauflösbarkeit der Ehe und zum anderen um die Gefahr des Reichtums. Während man sonst eher den Eindruck bekommt, dass Jesus die Menschen von der Last des alttestamentlichen Gesetzes befreien möchte, scheint er in den beiden genannten Punkten besonders hohe Wertmaßstäbe anzulegen. Grundsätzlich aber geht es Jesus darum, dass Menschen, die ihm nachfolgen, sich freiwillig dem Willen Gottes unterstellen. Schon 2-mal hat Jesus seinen Jüngern gegenüber angekündigt, dass er bald sterben und dann wieder auferstehen wird. Seine 12 Jünger sollen wissen, die letzte Etappe seines irdischen Lebens hat bereits begonnen. Und gleichzeitig gibt es im Bibeltext geografische Angaben, die den Eindruck bestätigen, dass Jesus sich bereits auf dem Weg nach Jerusalem befindet, wo man ihn zum Tode verurteilen wird. Im Kapitel zuvor, also in Markus 9, Vers 30, direkt im Zusammenhang mit seiner 2. Leidensankündigung, war zu lesen: Und sie gingen von dort weg, gemeint ist wohl die Gegend um den See Genezareth, und zogen durch Galiläa, und er wollte nicht, dass es jemand wissen sollte. Ich vermute, dass das bereits der Aufbruch in Richtung Jerusalem war, den Jesus nicht gern an die große Glocke hängen wollte. Und nun lesen wir gleich zu Anfang von Kapitel 10, er kam in das Gebiet von Judäa und jenseits des Jordans. Die Hauptstadt Judäas ist Jerusalem, sie liegt westlich des Jordans. Mit jenseits des Jordans ist das Gebiet östlich des Jordans gemeint, das sogenannte Gebiet der 10 Städte. Sie erinnern sich vielleicht, aus der Sicht frommer Juden galt es eher als heidnisch geprägt. Doch Jesus lässt sich durch diese negative Einschätzung nicht daran hindern, die Menschen dort zu lehren, wie es seine Gewohnheit war, so heißt es in Vers 1. Seine Gegner allerdings sind ihm ständig auf den Fersen. Am Anfang von Kapitel 10 wird berichtet: Und er machte sich auf und kam von dort in das Gebiet von Judäa und jenseits des Jordans. Und abermals lief das Volk in Scharen bei ihm zusammen, und, wie es seine Gewohnheit war, lehrte er sie abermals. Und Pharisäer traten zu ihm und fragten ihn, ob ein Mann sich scheiden dürfe von seiner Frau. Und sie versuchten ihn damit. Diese Frage ist interessant und spielt im Leben vieler Menschen eine Rolle. Selbst wenn die eigene Ehe stabil ist, so bekommt man eben doch mit, dass Herr X sich scheiden lassen will, weil er eine Jüngere kennengelernt hat. Oder dass sich Herr und Frau Y ständig in den Haaren liegen, obwohl sie doch beide Christen sind. Also, die Frage an sich ist interessant. Doch sie kommt von den Pharisäern, die eigentlich selbst in der Lage sein sollten, darauf eine Antwort zu geben. Jesus durchschaut ihre Absicht. Deshalb heißt es in Vers 2, sie, die Pharisäer, versuchten ihn. Warum aber war diese Frage nach der Rechtmäßigkeit einer Scheidung eine Fangfrage? Warum begab man sich aufs Glatteis, ganz gleich, wie man diese Frage beantwortete? Nun, ich vermute, das hängt mit einem prominenten Fall zusammen, der in Markus 6 im Zusammenhang mit der Ermordung Johannes des Täufers erwähnt wurde. Ausgerechnet König Herodes hatte seine eigene Frau in die Wüste geschickt und sich mit der Frau seines Halbbruders eingelassen, wodurch auch diese Ehe zerstört wurde. Johannes der Täufer hatte diesen doppelten Ehebruch angeprangert und musste das letztlich mit seinem Leben bezahlen. Wenn nun Jesus gegenüber den Pharisäern Stellung bezieht zum Thema Ehescheidung, so muss er damit rechnen, dass König Herodes und sein Ehebruch gewissermaßen als Präzedenzfall herhalten müssen. Äußert sich Jesus gegen die Ehescheidung, so stellt er sich damit automatisch gegen den König. Erklärt er dagegen die Ehescheidung für rechtens, so verstößt er damit gegen den ursprünglichen Willen Gottes. Jesus entgeht dieser Falle, indem er, wie er es öfter tut, eine Gegenfrage stellt. Ich lese die Verse 3 und 4. Er antwortete aber und sprach zu ihnen, »Was hat euch Mose geboten?« Sie sprachen, »Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden.« Jesus konnte sich sicher sein, dass sie ihm genau diese Antwort geben würden, weil Mose die Scheidung unter bestimmten schwerwiegenden Umständen tatsächlich erlaubte. Doch im Laufe der Zeit interpretierten die religiösen Führer dieses Zugeständnis um, das eigentlich nur dann gelten sollte, wenn ein Ehepaar es überhaupt nicht mehr miteinander aushielt. Inzwischen reichte es fast schon aus, dass eine Ehefrau die Plätzchen im Backofen anbrennen ließ, um dem Ehemann einen Vorwand zu liefern, sich von seiner Frau scheiden zu lassen. Auf der Basis dieses veränderten, verfälschten Scheidungsrechts will Jesus jedoch nicht mit den Pharisäern diskutieren. Deshalb führt er sie zurück zu den Wurzeln des Scheidungsrechts, nämlich zu der Ehe und wie Gott sie sich eigentlich vorgestellt hat. Hören Sie dazu die Verse 5 bis 9. Jesus aber sprach zu ihnen, »Um eures Herzens Härte willen hat Mose euch dieses Gebot geschrieben. Aber von Beginn der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden.« Das ist also Gottes Absicht mit der Ehe gewesen, bevor die Sünde in die Welt kam. Scheidung kam einfach deshalb nicht in Frage, weil so etwas Perfektes wie die Ehe keiner Scheidung bedurfte. Doch dann kam die Sünde in die Welt. Seitdem machen Menschen sich schuldig, handeln lieblos und selbstsüchtig, verletzen einander mit Worten und manchmal auch ganz handgreiflich. Aus meiner Sicht weist Jesus in den gerade vorgelesenen Versen darauf hin, dass die Unauflösbarkeit der Ehe die ursprüngliche Absicht Gottes ist. Doch seit Menschen Gott gegenüber sündigen, gelingt es ihnen nicht immer, lebenslang mit einem Ehepartner zusammenzubleiben. Aus diesem Grund muss ich es auch als Pastor akzeptieren, dass sich ein christliches Ehepaar scheiden lässt und dass die beiden möglicherweise auch eine neue Ehe eingehen. Ja, sie verstoßen damit gegen Gottes ursprüngliche Absicht. Aber alle Menschen sind Sünder und sind deshalb darauf angewiesen, dass Gott ihnen vergibt. Im Übrigen mache ich die Beobachtung, dass Christen, die sich scheiden lassen wollen, ihren Pfarrer oder Pastor sehr genau nach den Konsequenzen fragen und auch wissen wollen, was die Bibel dazu sagt. Manchmal wünschte ich mir, sie hätten sich vor der Eheschließung so gründlich beraten lassen. Denn manchmal ist für Außenstehende schon vorher absehbar, dass zwei Menschen nicht zusammenpassen. Zurück zu der Frage der Pharisäer, wie es denn mit der Ehescheidung bestellt sei. Mehr als das, was wir eben aus den Versen 5 bis 9 erfahren haben, erwidert Jesus ihnen nicht. Aber, weiter ab Vers 10, daheim fragten ihn abermals seine Jünger danach. Und er sprach zu ihnen, wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht ihr gegenüber die Ehe. Und wenn sich eine Frau scheidet von ihrem Mann und heiratet einen anderen, bricht sie ihre Ehe. Das ist wohl die eindeutigste und zugleich härteste Äußerung Jesu, die in der Bibel zum Thema Ehescheidung zu finden ist. Die Frage ist nur, welche Schlussfolgerungen ziehen wir daraus? Setzt Jesus die alttestamentlichen Regeln, die eine Scheidung ermöglichen, außer Kraft? Verbietet er somit die Scheidung unter Gläubigen? Oder verweist Jesus lediglich darauf, wie sich Gott die Ehe ursprünglich gedacht hat und dass jeder sündigt, der die Ehe bricht? Ich persönlich ziehe erstens die Schlussfolgerung, dass Scheidung Sünde ist und nach Möglichkeit vermieden werden sollte. Meine zweite Schlussfolgerung jedoch lautet, wenn verheiratete Christen es nicht mehr miteinander aushalten können und sich scheiden lassen, sollten sie mit dieser Sünde vor Gott treten und ihn um Vergebung bitten. Und meine dritte Schlussfolgerung, Geschiedene Christen sind begnadigte Sünder, die in der christlichen Gemeinde mit vielen anderen begnadigten Sündern zusammentreffen. Aus diesem Grund ist es nicht in Ordnung, wenn geschiedene Christen in manchen Gemeinden schief angesehen werden. So viel zum Thema Ehe und Ehescheidung. Die nächsten Verse im Markus-Evangelium scheinen mit den vorhergehenden erst einmal nichts zu tun zu haben. Es geht darum, wie Jesus mit Kindern umgeht und wie er sie wertschätzt. Weil im Matthäus-Evangelium jedoch genau die gleiche Anordnung zu finden ist, habe ich die Vermutung, dass die Kinder an dieser Stelle absichtlich in den Mittelpunkt gerückt werden. Denn auch sie leiden darunter, wenn eine Ehe zerbricht. Ja, für sie zerbricht damit oft auch ihr Zuhause. Aus Markus 10 lese ich die Verse 13 bis 16. Und sie brachten Kinder zu Jesus, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, »Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen.« Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Jesus macht deutlich, Kinder müssen nicht erst erwachsen werden, um zu ihm kommen zu dürfen. Im übertragenen Sinne ist das auch heute noch so. Kinder können miterleben, wie Erwachsene ihr Vertrauen auf Jesus setzen und ihr Leben nach ihm ausrichten. Gemeinsames Singen und Beten oder das Vorlesen aus einer Kinderbibel, all das kann dazu beitragen, dass Kinder Jesus kennenlernen und ihn lieb gewinnen. Häufig höre ich von Eltern das Argument, dass Kinder und Jugendliche erst einmal heranreifen sollten, um dann später eine selbstständige Entscheidung für Jesus Christus treffen zu können. Ich erkenne die gute Absicht, die dahinter steckt, an, aber wenn es um andere Dinge geht, können Eltern auch nicht immer warten, bis ihre Kinder reif genug sind für eine selbstständige Entscheidung. So passen Eltern zum Beispiel auf, dass sich Tochter und Sohn nicht nur von Gummibärchen und Eiscreme ernähren oder statt zur Schule zu gehen, immer nur vor dem Fernseher sitzen. Abgesehen davon besitzen Kinder manche Eigenschaften, die es ihnen leicht machen, an Gott zu glauben. Deshalb hat Jesus sie in Vers 15 geradezu als Vorbild für die Erwachsenen bezeichnet. Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen, sagt Jesus. Das heißt, grenzenloses und kindliches Vertrauen ihm gegenüber ist gefragt. Dagegen spielen Lebenserfahrung sowie Klugheit und Verstand nur eine untergeordnete Rolle. Der nächste Abschnitt des Markus-Evangeliums ist einem Thema gewidmet, das offenbar zu allen Zeiten die Menschen beschäftigt hat, wobei oberflächliche und habgierige Menschen damit offenbar weniger Probleme haben als nachdenkliche, feinfühlige und fromme Menschen. Es geht um den richtigen Umgang mit materiellem Wohlstand. In den Versen 17 und 18 wird berichtet, und als Jesus sich auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn, »Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe?« Aber Jesus sprach zu ihm, »Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein.« Aus dem Matthäusevangelium ist zu erfahren, dass es sich bei dieser Person um einen jungen Mann handelt, und im Lukas-Evangelium wird er als Oberer bezeichnet. Er ist also in einer einflussreichen Position. Außerdem lässt der weitere Verlauf des Gesprächs erkennen, dass er als gläubiger Jude alles dran setzt, um das alttestamentliche Gesetz zu erfüllen. Auf seine Frage, »Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe?« antwortet Jesus mit einer Gegenfrage, die mit der ursprünglichen Frage anscheinend nichts zu tun hat. Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Was bezweckt Jesus mit dieser Gegenfrage? Ich habe den Eindruck, er will den jungen Mann sozusagen mit der Nase draufstoßen, dass nicht die Einhaltung des Gesetzes ihm das ewige Leben bringt, sondern Jesus, der gute Meister, der im gleichen Sinne gut ist wie Gott, weil er der Sohn Gottes ist. Dennoch geht Jesus auf den jungen Mann ein und zählt nun einige der 10 Gebote auf. Die stammen allerdings alle aus der zweiten Hälfte der 10 Gebote und betreffen das Verhältnis von Mensch zu Mensch. Jesus spricht zu dem jungen Mann, die Verse 19 und 20, du kennst die Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, ihre Vater und Mutter. Er aber sprach zu ihm, Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. So also die Selbsteinschätzung des jungen Mannes. Gegenüber seinen Mitmenschen hat er Gottes Gebote gehalten. Doch nun spricht Jesus das Verhältnis zu Gott an. Weiter ab Vers 21. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Er, der junge Mann, aber wurde unmutig über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Jesus macht den jungen Mann darauf aufmerksam, dass ihm eine lebendige Beziehung zu Gott fehlt. Doch die könnte er in diesem Augenblick bekommen, indem er sich Jesus, dem Sohn Gottes, anschließt. Er würde miterleben, wie Jesus nach Jerusalem geht, um dort für die Sünden der Menschen zu sterben, und er würde selbst die Vergebung seiner Sünden empfangen können. Doch der junge Mann ist zu diesem Zeitpunkt nicht bereit, seinen Wohlstand hinter sich zu lassen. Weiter ab Vers 23. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen. Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen, liebe Kinder, wie schwer ist's, ins Reich Gottes zu kommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander, wer kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach, bei den Menschen ist's unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Ich denke, der letzte Satz ist der springende Punkt. Der Mensch kann nichts dazu beitragen, das ewige Leben zu ererben, wie der junge Mann es ausgedrückt hat. Weder durch Beachtung der 10 Gebote noch mit Hilfe seines eigenen Reichtums. Nur der gute Meister, wie Jesus hier angesprochen wurde, also der Sohn Gottes, nur er kann Menschen in den Himmel bringen, indem er sie mit Gott versöhnt. Die Macht des Reichtums und des Geldes wird häufig vollkommen überschätzt. Das liegt daran, weil wir oft den Eindruck haben, mit Geld könnte man sich nicht nur Dinge, sondern auch Beziehungen und Einflussmöglichkeiten kaufen. Die folgenden Zeilen, die ich irgendwo mal gelesen habe, zeigen dagegen auf, dass sich eben doch nicht alles kaufen lässt. Mit Geld kannst du dir ein Bett kaufen, aber keinen ruhigen Schlaf. Mit Geld kannst du dir etwas zu essen kaufen, aber keinen guten Appetit. Mit Geld kannst du Medizin kaufen, aber keine Genesung. Mit Geld kannst du dir ein Haus kaufen, aber kein Zuhause. Mit Geld kannst du einen Diamanten kaufen, aber keine Zuneigung und Liebe. Mit Geld kannst du eine Kathedrale bauen lassen, dir aber keinen Platz im Himmel erkaufen. Nun haben die Jünger Jesu also mitbekommen, dass der junge Mann durch seine Besitztümer davon abgehalten wurde, Jesus nachzufolgen. Das erinnert sie daran, dass sie selbst alles zurückgelassen haben, auch wenn dies rein materiell gesehen nicht allzu viel gewesen sein dürfte. Ich lese weiter ab Vers 28. Da fing Petrus an und sprach zu ihm, »Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt.« Jesus sprach, »Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfange. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgungen und in der zukünftigen Welt das ewige Leben.« Jesus widerspricht Petrus also nicht, sondern bestätigt ihn in seiner Meinung. Jawohl, wer Jesus zuliebe auf Wohlstand, Bequemlichkeit und Sicherheit verzichtet, wird eines Tages dafür von Gott belohnt werden. Und Jesus fügt hinzu, Vers 31, viele aber werden die Letzten sein, die die Ersten sind, und die Ersten sein, die die Letzten sind. Dieser Satz wird manchmal so zitiert, als ob es um das Schnellsein oder Langsamsein ginge. Gemeint ist jedoch, viele, die jetzt einen großen Namen haben, werden dann unbedeutend, also die Letzten sein. Und andere, auf die heute niemand schaut, werden für ihre große Opferbereitschaft von Gott belohnt werden. In Markus 10 folgt nun die dritte Ankündigung Jesu, dass er schon bald sterben und wieder auferstehen wird. Ab Vers 32 wird berichtet, sie waren aber auf dem Wege hinauf nach Jerusalem, und Jesus ging ihnen voran, und sie entsetzten sich. Die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich. Und er nahm abermals die 12 zu sich und fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren werde. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und der Menschensohn wird überantwortet werden den hohen Priestern und Schriftgelehrten, und sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden überantworten. Sie werden ihn verspotten und anspeien und geißeln und töten, und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Man spürt förmlich, wie die Todesankündigung Jesu die Stimmung im Jüngerkreis immer mehr niederdrückt. Und dennoch kommen die Brüder Jakobus und Johannes mit einer besonderen Bitte zu Jesus. Ich lese die Verse 35 bis 40. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm, gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken, in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lasse mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm, ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Für die es bestimmt ist, wer ist damit wohl gemeint? Ich denke, es sind diejenigen, die sich, wie in dem Abschnitt zuvor beschrieben, eine Belohnung verdient haben. Auch wenn sich manche Christen mit diesem Gedanken nur schwer abfinden können, ganz offensichtlich ist es so, dass der Zugang zum Himmel zwar ein Geschenk ist. Jeder, der den Opfertod Jesu für sich persönlich in Anspruch nimmt, ist gerettet. Aber Christen, die nur im Schaukelstuhl sitzen und Däumchen drehen, dürfen kaum auf eine Belohnung hoffen. Nicht diese Tatsache an sich, sondern dass Jakobus und Johannes die besten Plätze im Himmel für sich ergattern wollen, erzürnt die anderen Jünger. Jesus reagiert darauf, indem er sie ermahnt, einander zu dienen, statt auf die besten Plätze zu schielen. Ich lese die Verse 41 bis 45. Und als das die 10 hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Das 10. Kapitel des Markus-Evangeliums endet mit einem Bericht über die Heilung eines Blinden namens Bartimäus. Auch im Matthäus- und im Lukas-Evangelium wird diese Begebenheit geschildert. Bei Matthäus ist allerdings von 2 Blinden die Rede. Das sollte uns aber nicht weiter irritieren, denn als es um die Heilung von 2 besessenen Gerasenern ging, deren unreiner Geist in eine Schweineherde fuhr, hat sich das Markus-Evangelium ebenfalls nur auf eine der beiden Personen konzentriert. In Markus 10 wird nun ab Vers 46 berichtet, und sie kamen nach Jericho. Und als er aus Jericho wegging, ihr und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Wege, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen, »Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner!« Und viele fuhren ihn an, er solle stillschweigen. Er aber schrie noch viel mehr, »Du Sohn Davids, erbarme dich meiner!« Und Jesus blieb stehen und sprach, »Ruft ihn her!« Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, »Sei getrost, steh auf, er ruft dich!« Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, »Was willst du, dass ich für dich tun soll?« Der Blinde sprach zu ihm, »Rabuni, dass ich sehend werde!« Jesus aber sprach zu ihm, »Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen!« Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege. Zugespitzt gesagt, Bartimäus wurde sehend und folgte Jesus nach. Und was bekam er schon bald zu sehen? Dass Jesus am Kreuz starb, um ihm das ewige Leben zu schenken. Deshalb bitte auch ich Gott darum, Herr, mach mich sehend, damit ich erkenne, was Jesus am Kreuz für mich vollbracht hat. Mit der nächsten Sendung aus der Reihe durch die Bibel erreichen wir das 11. Kapitel des Markus-Evangeliums. Jesus und seine Jünger kommen in Jerusalem an, und damit beginnt für Jesus die letzte Etappe seines irdischen Lebens. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse an dieser Sendereihe und wünsche Ihnen Gottes Segen.